Der Jupiter. Wusstet ihr, dass der Jupiter mit einem Durchmesser von rund 143.000 Kilometern der größte Planet unseres Sonnensystems ist? Sicherlich. Jedoch gibt es noch zahlreiche weitere Besonderheiten, auf die wir jetzt genauer eingehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Freunde, ich heiße euch recht herzlich zur zweiten Folge meines Schulpodcasts willkommen. Heute geht es um den Jupiter und meine Aufgabe wird es sein, euch ein bisschen mit dem Megabrocken vertraut zu machen. Also lehnt euch zurück, macht's euch bequem und spitzt die Ohren. Der Jupiter ist also mit seinem Äquatordurchmesser von etwa 143.000 Kilometern der mit Abstand größte Planet unseres Sonnensystems. Das wissen wir bereits. Was aber auch besonders ist, ist, dass er fast vollständig aus den Gasen Wasserstoff und Helium besteht. Ein paar kleinere Reste fallen dann noch auf Metall und Ammoniak. Er besteht also aus Gasen. Er ist ein Gasplanet. Also ist er neben dem größten Planet des Sonnensystems auch der größte Gasplanet unseres Sonnensystems. Dieser Riese hat auf jeden Fall seinen Namen verdient. Aber warum? Und vor allem, woher stammt der Name überhaupt? Diese sowie weitere Fragen klären wir jetzt. Bei den Griechen hieß er Zeus, bei den Römern Jupiter und die Germanen benannten ihn ebenfalls nach ihrem Göttervater. Das war Thor. Warum sie sich alle ausgerechnet diesen Gasriesen ausgesucht haben, weiß man nicht genau. Man vermutet jedoch, dass es an seinem goldgelben Licht liegt. In Babylonien galt er deshalb auch als Königsstern. Man muss sagen, diese Bezeichnung kommt den Göttervätern ja schon recht nah. Zudem hatte der Jupiter stets eine außerordentliche Präsenz an unserem Nachthimmel. So kommen wir jetzt auch gleich zur Beobachtbarkeit des Jupiters. Der Jupiter ist einer der ersten, ich möchte sagen, Leuchtpunkte, die, wenn es dunkel wird, mit der Zeit an unserem Nachthimmel erscheinen. Nur Sonne, Mond, Venus und Sirius leuchten von hier gesehen heller als er. Der Jupiter benötigt 12 Erdjahre, um die Sonne vollständig zu umrunden. Zum Vergleich, die Erde benötigt dafür nur 365 Tage, also ein Erdjahr. In diesen 12 Jahren Umlaufsdauer durchquert der Jupiter alle unsere Sternbilder, bis er nach diesen 12 Jahren wieder von vorn beginnt. Dabei ist einmal im Jahr etwas sehr, sehr Interessantes zu beobachten. Es scheint, als würde der Jupiter vor dem Sternenhimmel eine Schleife machen. In dieser Schleife befindet sich ein Part, bei dem es für unser menschliches Auge so aussieht, als würde der Jupiter sich rückwärts, also in die entgegengesetzte Richtung, bewegen. Das heißt von West nach Ost und nicht von Ost nach West. Doch wie kommt das? Nun, das ist ganz einfach. Der Jupiter hat eine eigene Kreisbahn, die um die Sonne verläuft. Die Erde ebenfalls. Der Jupiter bewegt sich mit einer Umlaufgeschwindigkeit von 47.052 Kilometern pro Stunde, während die Erde sich mit 1.670 Kilometern pro Stunde um die Sonne bewegt. Da die Kreisbahn der Erde sich jedoch näher an der Sonne befindet, also der Radius zwischen Erde und Sonne geringer ist als der Radius zwischen Jupiter und Sonne, schafft die Erde es, den Jupiter jedes Jahr einmal zu überholen. Es entsteht quasi eine Überlagerung von Bewegungen. Einmal die Bewegung vom Jupiter auf seiner Kreisbahn und einmal die Bewegung von der Erde auf ihrer Kreisbahn. Während des Überholvorgangs nähern wir uns dem Jupiter an, sind dann eine Weile mit ihm auf gleicher, in Anführungszeichen, Höhe, bis wir an ihm vorbeifliegen. So bewegt er sich, bevor wir ihn überholen, noch in die richtige Richtung, während es beim Überholvorgang bzw. nachdem wir ihn überholt haben, so aussieht, als würde er sich rückwärts bewegen, weil wir schneller sind als er. Nachdem wir an ihm vorbei sind, vergrößert sich der Abstand zwischen Erde und Jupiter wieder und er bewegt sich wieder nach vorn, also von West nach Ost. Dazu habe ich auf der Seite Astro-Kramkiste einen schönen Vergleich gefunden, welcher das Ganze ein bisschen verständlicher macht. Demnach ist der ganze Vorgang wie ein Blick aus dem Zugfenster zu betrachten. Schaut man also aus dem Zug in die Ferne und beobachtet beispielsweise eine Wolke, scheint die sich kaum zu bewegen, beziehungsweise gar nicht, während die Schienen direkt neben dem Zug, die ja sehr nah dran sind, nur so an uns vorbeischießen. Im Vergleich sind dann die Wolken der Sternenhintergrund, der sich kaum bzw. gar nicht zu bewegen scheint, und der Jupiter die Schienen, welcher ja sehr nah an der Erde ist und deshalb so aussieht, als würde er nach hinten rutschen. Solltet ihr vorhaben, euch den Jupiter einmal genauer anzusehen, ist dies mit einem herkömmlichen Teleskop bei klarem Himmel kein Problem. Mit ihm werden von hier aus sogar Jupiters Streifen leicht sichtbar. Auch erkennbar ist, dass er in Äquatorebene breiter als von seinen Polen aus gesehen ist. Das liegt daran, dass der Jupiter sich sehr schnell um sich selbst dreht. Um genau zu sein, braucht er dafür nur 9 Stunden, 55 Minuten und 30 Sekunden. Das wäre also ein Jupitertag. Die Erde braucht dafür nur 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden, also rund 24 Stunden. Aufgrund dieser enormen Schnelligkeit werden die Massen des Jupiters durch die Fliehkraft nach außen gedrückt. By the way, die Masse des Jupiters beträgt 1,898 × 10^27 Kilogramm. Zum Vergleich, das entspricht in etwa 318 Erdmassen. Oder noch dramatischer, das 2,47-fache der Masse aller übrigen Planeten zusammen. Wow, noch ein Grund, warum man diesen Kolossus nach einem Göttervater benennen sollte. Okay, nein, zurück zum Thema. Was einige von euch bestimmt auch sehr freuen wird, ist, dass man von hier aus, wenn man genau hinschaut, sogar die 4 größten Monde von Jupiter sehen kann. Genauso hat damals der allseits bekannte italienische Astronom Galileo Galilei 1610 die 4 größten Monde des Jupiters entdeckt. Und das sogar durch ein vergleichsweise schlechtes Teleskop. Aufgrund ihres Entdeckers werden die Monde als Gruppe auch die galileischen Monde genannt. Jedoch hat auch jeder einzelne dieser 4 großen Monde seinen eigenen Namen. Man benannte sie nach den Liebschaften des griechischen Göttervaters Jupiter. So heißen sie von innen nach außen Io, Europa, Ganymed und Callisto. Diese 4 Monde sind mindestens ebenso interessant wie der Jupiter selbst. Der äußerste der 4 größten Monde des Jupiters heißt Callisto und wird lustigerweise auch als gefrorenes Fossil bezeichnet. Das liegt daran, dass einige Einschlagskrater gefunden wurden, die rund 4 Milliarden Jahre alt sein sollen. Kleiner Side Note: Unser Sonnensystem ist in etwa 4 Milliarden 571 Millionen Jahre alt. Also stammen diese Krater aus der absoluten Frühzeit unseres Sonnensystems. Der größte Mond des Jupiters ist auch gleichzeitig der größte unseres Sonnensystems. Er heißt Ganymed und ist mit seinem Durchmesser von 5270 Kilometern einiges größer als unser Erdmond, welcher 3474,2 Kilometer Durchmesser hat. Aufgrund seiner Größe wird er deshalb auch als Planetenmond bezeichnet und weist sogar ein eigenes Dipolmagnetfeld auf. Seine Oberfläche besteht aus Eis. Der Mond Europa ist von einer strahlend hellen Eiskruste überzogen. Vermutungen zufolge könnte sich unter einigen Kilometern Eis ein Ozean aus flüssigem Wasser befinden, welcher somit die Voraussetzungen für Leben schaffen würde. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Io ist der innere der 4 größten Monde des Jupiters und ist mit seinen rund 100 aktiven Vulkanen an seiner Oberfläche der aktivste Planet unseres Sonnensystems. Mit seinen enormen Vulkanausbrüchen sorgt Io auch für ein ganz bestimmtes Wetterphänomen auf dem Jupiter. Yep, der Jupiter hat eigenes Wetter und dazu kommen wir jetzt. Wir haben geklärt, er ist der größte Planet und Gasplanet unseres Sonnensystems. Sein Magnetfeld ist jedoch nach dem der Sonne ebenfalls das größte in diesem Sonnensystem. Die Magnetosphäre des Jupiters ist 1000-mal größer als die der Erde und 20.000-mal stärker. Das Magnetfeld reicht bis über die Umlaufbahn des Saturns hinaus. Die Erde besitzt in ihrem Kern eine Kugel aus geschmolzenem, sich bewegendem Metall. Das flüssige Metall erzeugt ein Magnetfeld, das sich bis in den Weltraum ausdehnt. Doch wie ist es bei unserem Gasriesen? Nun, es ist so. Umso tiefer man in den Planeten vordringt, umso größer wird der Druck. Durch diesen enormen Druck geht der Wasserstoff mit zunehmender Tiefe in einen flüssigen Zustand über. Der Druck im Kern des Jupiters beträgt dann in etwa 300 Millionen Erdatmosphären. Das entspricht ca. 303 Milliarden 900 Millionen Millibar. Der Wasserstoff ist nun flüssig und weist metallischen Charakter auf, zum Beispiel Leitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Temperatur im Kern ca. 20.000 Kelvin oder umgerechnet 19.726,85 Grad Celsius. Die schnelle Rotation des Jupiters versetzt den flüssigen Wasserstoff im Inneren des Kerns in Bewegung. Dies erzeugt elektrische Ströme und verursacht außerdem dieses riesige Magnetfeld. Mithilfe seines riesigen Magnetfeldes zieht er geladene Teilchen von Nachbarobjekten an, welche an seinen Polen aufprallen. Dadurch wird ein ganz besonderes Wetterphänomen verursacht. Und zwar Jupiters Polarlichter. Nehmen wir an, wir könnten auf Jupiters Oberfläche stehen. Nehmen wir an, wir würden in der Nähe seiner Pole stehen. Dann würden wir seine Polarlichter sicherlich am Himmel sehen können. So wie wir sie sehen könnten, könnten wir vielleicht auch seine Ringe sehen. Und jap, der Saturn ist nicht der einzige mit einer solchen Besonderheit. Jenes Ringsystem wurde 1979 von der Raumsonde Voyager 1 entdeckt und besteht hauptsächlich aus Staubteilchen, welche beispielsweise durch Meteoriteneinschläge auf seinen Monden abgelöst wurden. Leider sind diese Ringe von der Erde aus nicht erkennbar. Was jedoch erkennbar ist, sind Jupiters Streifen, die parallel zum Äquator verlaufen. Diese Streifen entsprechen starken Stürmen, die in entgegengesetzte Richtungen wehen. Sie können bis zu 1455 Kilometer pro Stunde betragen. Der wohl bekannteste Sturm Jupiters ist der große rote Fleck, welcher wahrscheinlich schon seit 1664 beobachtet wird. Ganz schön interessant, oder? Aber dass wir heute in der Lage sind, so viel über den Jupiter berichten zu können, liegt nicht zuletzt an den in der Vergangenheit dorthin geschickten Sonden, welche uns zum Beispiel Informationen über die Dichte oder Oberflächentemperatur des Jupiters überbrachten. Wo wir einmal dabei sind, die Dichte des Jupiters beträgt 1,33 Gramm je Kubikzentimeter. Die Dichte auf der Erde 5,51 Gramm je Kubikzentimeter. Die Oberflächentemperatur des Jupiters beträgt 165 Kelvin, beziehungsweise minus 103,15 Grad Celsius. Die Oberflächentemperatur der Erde hingegen beträgt 288 Kelvin oder 14,85 Grad Celsius. Das ist auf jeden Fall mal wieder ein enormer Unterschied. Kommen wir zurück zum Thema Sonden. Wie viele Sonden es gab und wie diese hießen, wann sie starteten und so weiter, erfahrt ihr gleich. Bisher wurden noch nicht sehr viele Missionen zum Jupiter unternommen. Die wichtigsten werden hier jetzt gleich mal zusammengefasst. Die erste Sonde, die zum Jupiter flog, hieß Pionier 10 und startete am 3. März 1972. Am 3. Dezember 1973 flog sie schließlich unversehrt am Jupiter vorbei und ist immer noch unterwegs. Die zweite Sonde, die zum Jupiter flog, hieß Pionier 11 und wurde am selben Tag wie Pionier 10 gestartet. Am 2. bzw. 3. Dezember 1974 kam sie am Jupiter vorbei und fotografierte dessen Südpolregion. Bis 1979 flog sie weiter zum Saturn und ist nun immer noch unterwegs. Die nächste Sonde, die zum Jupiter flog, ist die besagte Voyager 1. Sie startete am 5. September 1977. Die Voyager 1 entdeckte nicht nur Jupiters Ringsystem, sondern wies mittels einer Aufnahme sogar das erste Mal vulkanische Aktivität auf einem fremden Himmelskörper nach. Und zwar auf Jupiters Mond Io. Die Voyager 2 startete am 20. August 1977 und besuchte Jupiter, Uranus, Neptun und Saturn. Sie entdeckte 22 neue Monde des Jupiters und war rund 2 Jahre bis zum Jupiter unterwegs. Auch die Sonden Ulysses und Galileo haben den Jupiter besucht, wobei Galileo die erste Sonde war, die den Gasriesen umkreist hat. Sie wurde 1989 zum Jupiter geschickt und kam im Dezember 1995 am Jupiter an. Dank ihr wissen wir, was für Windgeschwindigkeiten auf dem Jupiter herrschen. Die aktuellste Mission ist wohl die der Sonde Juno, die am 5. August 2011 startete. Ihre Aufgabe war es unter anderem, den Ursprung des Jupiter-Magnetfeldes zu bestimmen. Das waren die bisher bekanntesten unbemannten Missionen zum Jupiter. Eine bemannte Variante gab es bisher noch nicht. So, meine Lieben, das war es dann auch schon mit den Basisinformationen zum Jupiter. Natürlich bleiben jetzt noch Fragen offen, wie zum Beispiel die Entstehung des Jupiters, aber naja, mal schauen, wie weit die Wissenschaft da noch kommt, nicht? Falls ihr jetzt noch dabei sein solltet, bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe natürlich, dass ihr irgendwas für euch mitnehmen konntet. Falls ihr Podcast-Vorschläge, Fragen oder Anmerkungen zum Thema haben solltet, könnt ihr mir gerne schreiben. Die E-Mail zu diesem Kanal findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Natürlich würde ich mich auch sehr über ein Feedback freuen. Ja, und in diesem Sinne, macht's gut!